Mein Papa hat ursprünglich einmal zu mir gesagt, also die beste Kombination war Jus studieren und du wirst Boogie-Woogie-Pianist. So, und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, leider interessiert mich beides nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei Zielgeher, dem Podcast, mit dem du Wissen in Erfolg verwandelst. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, diesmal bin ich zu Gast in einem mir sehr angenehmen Ambiente, nämlich in einer Musikschule, genauer gesagt in der Landesmusikschule Gaspoldshofen, wo mich mein langjähriger Freund und Wegbegleiter Martin Gasselsberger hineingeladen hat. Und sage mal danke für die Einladung und dass du dir Zeit nimmst. Das ist ja gar nicht so einfach, bei dir einen Termin zu bekommen. Du bist ja fest ausgebucht und immer unterwegs und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute den Termin geschafft haben.
Mich freut es, dass du da bist.
Du bist ja Musiker durch und durch, seit du quasi auf der Welt bist, kann man fast sagen. Du bist Pädagoge, du bist Komponist, du bist Solist, du hast mehrere Ensembles und bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Aber erzähl mal, wie bist du zur Musik gekommen und wie ist das bei dir eigentlich so losgegangen?
Naja, der ursprüngliche Plan wäre bei mir eigentlich Sport gewesen. Das heißt, bis zu meinem 12., 13. Lebensjahr war ziemlich klar, dass ich eigentlich Tennisspieler werden möchte. Und war damals so in dieser Trainingsgruppe mit Daniel Köllerer, Markus Hipfel, Zeiten waren das. Und wir haben da in Wels trainiert und da war schon das Vergleichsthema sehr, sehr groß, wo dann die Trainer mal gesagt haben, naja, Daniel Köllerer ist 2 Jahre jünger, wir wissen nicht, ob das sich bei dir ausgeht und so weiter. Letztendlich war ich dann sehr froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil ich auch mit 18 meinen ersten Bandscheibenvorfall gehabt habe. Das heißt, es wäre körperlich grenzwertig gewesen, eine Tenniskarriere. Und habe dann den Schalter umgelegt und habe mir eigentlich meiner damaligen zweiten Leidenschaft hingegeben, nämlich Musik. Und habe dann so wirklich zum Üben angefangen. Musik war schon immer ein Riesenthema bei mir. Ich habe als Dreijähriger das Pianino entdeckt. Meine Schwester hat vorher ein bisschen Klavier gespielt, deswegen haben wir ein Instrument gehabt im Haus. Und bin völlig zwanglos zu diesem Pianino hin und habe einfach Töne gesucht, die zu Grönemeyer Aufnahmen passen, die zu Elton John Kassetten passen, die zufällig am Klavier waren halt, und habe da dazu gespielt und habe einen unbeschwerten Zugang zur Musik gehabt und das war mir immer sehr wichtig, aber eben nur nicht so wichtig, wie dass ich die ganze Zeit am Tennisplatz unten bin und auf den Ball drauf haue. Dann ist ein ganz klassischer Beginn gewesen. Mit 5 Jahren habe ich klassischen Privatunterricht gehabt bei meinem Cousin und dann ab 6 Jahren in der Musikschule. Klassischer Unterricht. Und der Jazzunterricht ist eigentlich erst mit 14 losgegangen. Ich war in der Musikschule schon in einem Ensemble. Da haben wir so Cantaloupe Island, Herbie Hancock und so Sachen gespielt, aber ich habe gar nicht gewusst, was ich mache. Habe auch nicht wirklich improvisieren können. Und habe dann meinen ersten Unterricht gehabt mit 14 an der Musikschule in Neuhofen an der Krems. Quasi das Musikschul-Jazz-Mekka in Oberösterreich, was schon seit 1979 Jazzunterricht gegeben hat. Und habe da einen super Lehrer gehabt mit Helmer Hill, der mir einen sehr feinen Zugang gezeigt hat. Ich habe mir schon immer gedacht, warum klingt das bei den anderen so gut und bei mir so komisch. Und der hat mir dann ein paar Tricks gezeigt und dann habe ich Feuer gefangen und habe wirklich zum Üben angefangen. Wie du weißt, wir waren gemeinsam im Borg dann, war ein klassischer Klavierunterricht nur zusätzlich. Aber es war dann schon klar, ab 14, dass es in die Richtung Jazz, Popularmusik, Rock, Pop, Blues, alles was da dazugehört, gehen wird.
Es ist ja oft so, dass ich in den Workshops, die ich mit Schülerinnen und Schülern mache, geht es ja auch um die Zielorientierung, was mache ich denn nach der Schule, wie geht es weiter, karrieremäßig und so weiter. Und da ist ja klassischerweise oft so, dass uns die Erziehung, wenn man so will, dreifunkt, indem dass man die eigenen Träume verfolgt und tatsächlich das umsetzen versucht, was man sich vornimmt oder wo die große Leidenschaft oder die Liebe dazu ist. Und das Ganze nennt man ja klassischerweise Erziehung. Wie war das bei dir? Grundsätzlich ist ja so ein Klischee, Musik oder Kunst, das ist eben so ein brotloser Beruf, mach was anderes wie Techniker oder sonstiges. Also wie war das bei dir da?
Ja, ähnlich. Also mein Papa hat ursprünglich einmal zu mir gesagt, also die beste Kombination war Jus studieren und du wirst Boogie-Woogie-Pianist. So, und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, leider interessiert mich beides nicht. Ich will nicht Boogie-Woogie spielen und ich will auf keinen Fall Jus studieren. Habe ihm dann meine Pläne unterbreitet und habe gesagt, naja, ich werde Musik studieren und mein Plan ist, pädagogisch tätig zu sein, in einem Ausmaß, wo ich das Gefühl habe, ich kann das wirklich voll erfüllen. Das war für mich nie jetzt die Vorstellung eines vollen Lehrauftrags, sondern ja, eine halbe Stelle oder was auch immer und künstlerisch aktiv zu sein. Das hat schon ein bisschen, also es war nicht nur gut für ihn. Er hat dann gesagt, naja, dann schau, dass du wenigstens im Magister machst, dass du irgendwo in einer Mittelschule unterrichten kannst oder in einer höheren Schule unterrichten kannst oder dass da pädagogisch zumindest alle Türen offen bleiben. Das war dann unser Deal. Mein Papa ist recht bald gestorben, 2001, und ich war da, habe das Bachelorstudium, heißt es heute, damals war es noch das normale Diplomstudium, angefangen und habe dann wirklich Wort gehalten und dann das Magisterstudium noch gemacht. Und so habe ich irgendwie dann, ja, habe ich den Deal halt eingehalten. Aber es war schon ein Zweifel da von der väterlicherseits, weil er gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob das was ist, die Zukunft in der Musik schon, ja, und stell dir das vor. Und ja, es war nicht nur einfach. Vielleicht, man muss dann schon hoffen, dass er auf irgendeinem Wolkerl dann was mitgekriegt hat, wie sie sich entwickelt hat. Ich würde von mir jetzt nie sagen, dass das jetzt eine erfolgreiche Karriere ist. Wir können noch über Erfolg reden, was das eigentlich ist. Aber es ist jetzt zumindest so ausgegangen, dass ich recht zufrieden bin. Und ein kleines Detail, was meinen Papa betrifft, mein Papa war ja ein riesen Frank Hoffmann-Fan und wir haben ja immer Trailer gemeinsam geschaut, ich als Kind. Ich bin extra vom Tennisplatz teilweise früher heim, an einem Samstag, und habe mal mit einem Trailer angeschaut. Und er hat das leider dann nicht mehr erlebt, dass ich halt mit Frank Hoffmann dann so lange unterwegs war. Und das wäre irgendwie eine schöne, nicht Bestätigung gewesen, aber ein schönes Zeichen gewesen, dass ich so einen Weg schon ausgekauft, wenn man mutig ist und wenn man sich auf Leute zugetraut, wo man sich vielleicht zuerst nicht denkt, dass das irgendwie was werden kann. Ja, und dann ist Frank eben wirklich einer meiner allerbesten Freunde geworden und wir waren 14 Jahre gemeinsam unterwegs. Das hätte meinem Papa sicher gefallen.
Ich finde das schön, weil das macht wieder so deutlich, wie, oder bringt das Sprichwort Blut ist dicker als Wasser so einen Punkt und zeigt einfach auch, wie groß so eine Familienloyalität ist. Und wie stark da die Bande sind, auch wenn du gesagt hast, quasi über den Tod hinaus war es dir noch wichtig, dass du diesen Deal erfüllst und dass da dieses Versprechen sozusagen einlöst. Und das ist ja ganz wesentlich, was eben unsere eigenen Träume und Wünsche und so weiter betrifft, wo wir uns halt manchmal, es gelingt ja nicht immer so gut, einfach auch rückgebunden fühlen oder uns dadurch vielleicht ein bisschen gebremst fühlen von den Eltern oder wer immer da eine wichtige Bezugsperson ist. Aber ich finde es schön, dass du jetzt da quasi auch mit dem Frank Hoffmann nur deinen Kreis schließen hast können und für die quasi auch so ein versöhnliches Ende, wenn man so will, dieser Geschichte gefunden hast. Ja.
Auf jeden Fall. Und das ist eben diese künstlerische Entwicklung oder dieses künstlerische Versprechen irgendwie, was man sich denkt, das hat man eingelöst, dass man halt da wirklich ja, aktiv auf der Suche nach spannenden Projekten ist. Aber andererseits muss man sagen, mein Papa hat ja ein bisschen recht gehabt mit dem Magister, der ja mir persönlich ja nicht wirklich wichtig ist und war, weil wenn du auf der Bühne sitzt und vielleicht noch irgendwer Herr Magister sagt zu dir, in der Musik, in der ich unterwegs bin, ist das ja eher peinlich oder hinderlich. Aber was jetzt einen pädagogischen Werdegang betrifft, ist es nicht ganz unwichtig, weil dadurch bin ich in die pädagogische Hochschule in Linz reingekommen, wo ich ein paar Jahre unterrichtet habe. Und das war wieder jetzt nicht unwichtig für die Stelle, wo ich die jetzt angetreten habe, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, kurz MDW, wo halt diese pädagogische Vorgeschichte wieder wichtig war und sage jetzt einmal, das wahrscheinlicher gemacht hat, dass ich dort eben genommen worden bin, was tatsächlich passiert ist.
Und so im weitesten Sinn hast du da auch die Pädagogenlaufbahn, die dein Vater ja quasi gehabt hat, übernommen, wenn man so will, und bist dann auch in die pädagogischen Fußstapfen getreten.
Ganz genau, das war schon immer relativ klar bei mir. Es war nie so, dass ich jetzt unterrichtet habe, dass ich sozialversichert bin oder dass ich halt meine Rechnungen zahlen kann. Sicher ist das wichtig. Aber ich habe schon unterrichtet, weil ich es gern mache. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Es ist nicht immer gleich lustig jeden Tag, das wissen wir beide. Und das wissen wir alle, in welchen Berufen wir auch immer tätig sind. Ich weiß nicht, die Person, die sagt, ich stehe jeden Tag in der Früh auf und strecke Freiheit am Pullover und freue mich auf die Arbeit. So ist es auch nicht. Aber es war mir immer wichtig, das gut und intensiv zu machen, auch gut vorbereitet zu machen. Drum auch in einem Ausmaß, das überschaubar ist jetzt. Nicht von Anfang an volle Lehrverpflichtung und Schüler runterrattern, sondern gut vorbereitet ans Werk gehen. Und das ist schon eine sehr befriedigende Aufgabe für mich, das Wissen weiterzugeben oder sich selbst zu analysieren. In der Improvisation, wir sind ja sehr im freien Bereich tätig, da gibt es ja nicht immer Noten dazu und so, heute machen wir Seite 37 und Seite 38, sondern man muss sich ja gut überlegen, wie gebe ich die Inhalte weiter, die ich selber erlernt habe oder erspielt habe. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Eigenforschung, Selbstreflexion, Teil der Unterrichtsvorbereitung und das rahmt mit einem selber ziemlich angenehm auf.
Ich habe den Vergleich gehört, den mir auch sehr gut gefallen hat, wenn es jetzt um die Selbstständigkeit geht, weil das hat einmal einer gesagt, quasi im Angestelltenverhältnis spielst du die Musik nach Noten, aber wenn du dann selbstständig und Unternehmer bist, bist du quasi Schöpfer deiner eigenen Werke und bist dann tatsächlich Komponist und kannst dann schreiben, im übertragenen Sinn, was du tatsächlich willst.
Ganz genau, das ist die große Freiheit, die hat Vorteile und Nachteile. Und ich glaube, das wissen wir auch beide, dass das zumindest bei mir so ist, dass ich nicht jeden Tag Herr meiner Lage bin, das nicht jeden Tag schaffe, wirklich strukturiert ans Werk zu gehen. Das Künstlerische stellt man sich ja immer so vor, ja super, der sitzt am Klavier und der übt den ganzen Tag und schreibt den ganzen Tag, das muss ja auch wie im Himmel sein. Für alle, die jetzt zuhören, ganz so ist es auch wieder nicht. Man sitzt wahnsinnig viel am Computer. Es ist jetzt auch nicht so, dass, ich sage jetzt einmal, bei 90% der Künstlerinnen und Künstler, die aktiv sind oder Musikerinnen, das Telefon permanent läutet und sie die Veranstalter melden und sagen, super, spiel auf dem Festival, spiel auf dem Festival und da und da. Sondern man telefoniert sehr viel selber und man muss schon auch kämpfen um seine Auftritte oder auch um die Qualität der Auftritte. Und das macht schon relativ kompliziert manchmal, eine Struktur in den Alltag zu bringen. Und da ist natürlich Unterrichten für mich auch immer wieder was gewesen, was mich geerdet hat. Da hat es einen klaren Plan gegeben, oder da gibt es einen klaren Plan, einen klaren Auftrag, da sitzt eine Person, die möchte das und das lernen und ich schaue, dass ich es auf die und die Art einfach der Person beibringe. Und das hat sehr viel Struktur und auch Halt in mein Leben gebracht.
Und würdest du jetzt sagen, das eine bedingt das andere oder ist so Voraussetzung, dass das andere gelingen kann, also Kreativität und Struktur? Man hat ja so das Bild, wie du gesagt hast, von den Künstlern, die so irgendwie Freigeister sind und aus den Naturgängen und dann haben sie große Einfälle. Das ist ja in der Regel nicht so möglich, aber ist das, oder gibt es da einen limitierenden Faktor in der Kreativität, wie hast du das erlebt?
Also ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall ein Typ, ich brauche die Struktur. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die nur künstlerisch aktiv sind und gar nicht unterrichten und sich einfach von dem von dem Flow leiten und tragen lassen. Ich kenne da schon ein paar Kolleginnen und Kollegen, wo ich oft mir denke, wow, das ist ziemlich cool, dass die das schaffen. Und das wirkt jetzt nie so, als müssten sie die jetzt großartig zu was zwingen, sondern das eine ergibt das andere. Dieser Wunschzustand von Flow, der ist bei mir nicht immer da. Ich kenn diesen Zustand, wenn man so das Gefühl hat, jetzt ergibt eins das andere und es ist völlig logisch und es ist alles im großen gemeinsamen und großen Ganzen, aber im Wesentlichen mindestens zu 50% meiner Zeit muss ich zumindest schon sagen, okay, ich bin jetzt 2 Stunden im Büro, dann gehe ich 2 Stunden üben, dann gehe ich laufen, Radfahren, was ich versuche mindestens 4-mal in der Woche zu machen, um meinen Kopf frei zu kriegen, und dann tue ich das und das. Also für mich ist Struktur schon sehr wichtig. Ich kenne aber andere Beispiele, die tatsächlich sehr effektvoll in den Tag einleben.
Wie würdest du jetzt das beurteilen im Rückblick? Ich würde jetzt nicht sagen, dass du am Ende deiner Karriere bist, ganz im Gegenteil, du bist ja mittendrin oder es geht immer nur aufwärts bei dir. Aber wenn man jetzt das so als kurzes Resümee einmal oder Zwischenbilanz sehen mag, würdest du sagen, dass du vielleicht auch unbewusst jetzt in der Rückschau einen Plan verfolgt hast oder so einen Plan gehabt hast und diese, wenn man so will, diese Struktur sich da wiederfindet, oder dass da du die Gabe oder das Glück gehabt hast, dass du Chancen erkannt hast und irgendwelche Weggabelungen oder Kreuzungen, an das gestanden bist, durch Zufall oder auch immer dann intuitiv, wie es das du bezeichnen würdest, abbogen bist. Also quasi der Plan versus Zufall. Wie würdest du das jetzt sagen?
Na, ich habe schon einen Plan gehabt. Aber also mein Plan war, als ich habe mit 20 habe ich mein erstes Album aufgenommen mit meinem Trio MG3 damals, und der Plan war, ich schicke jetzt diese CD an die wichtigen Jazzclubs und Bühnen Europas und spiele dort einfach. Gut. Der Plan ist natürlich nicht aufgegangen, weil ich habe ja die CD dort hingeschickt und kann mich erinnern, ich habe dann im A-Train in Berlin, das ist ein recht bekannter Jazzclub, angerufen und gesagt, ja, hallo, Martin Gasselsberger spricht da, ich habe vor kurzem meine CD geschickt und wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, mit meinem Trio dort aufzutreten. Und er hat gesagt, Junge, morgen Abend spielt bei uns Joshua Redman. Was glaubst du eigentlich? Ja? Und solche Antworten habe ich viel gekriegt. Das heißt, der Plan, ich sage jetzt, dass ich da bin und ich habe es auf mich gewartet und ich komme jetzt und ich spiele überall, was wichtig ist, der ist natürlich gleich mal komplett in die Hosen gegangen. Und von dieser Vision habe ich mich dann auch relativ schnell verabschiedet und habe gemerkt, okay, das ist ein ziemlicher Weg, sie an einen Namen zu erspülen, dass man sich zumindest jetzt am Telefon in 80% der Fälle in Österreich nicht mehr vorstellen muss, sondern dass die Leute zumindest wissen, dass man, okay, das ist der Pianist. Ja. Und das war schon was ich dann sehr, sehr gezielt verfolgt habe, indem ich wirklich konsequent telefoniert habe. Aber zum Thema Zufall, natürlich kommen dann Angebote, Anrufe, wo man sich denkt, okay, da mit denen und weiß nicht, nach Tschechien zu irgendeinem Festival zu fahren, sollte ich das wirklich machen? Ja, es könnte mir was bringen und da muss ich einfach riskieren. Und da waren schon ziemlich viele Fälle, wo man auch eingesprungen ist, 2 Tage vor einem Konzert und gesagt hat, boah, trau ich mir das zu? Natürlich, man muss es riskieren. Und das ergibt dann zufällige Begegnungen mit der Musikerin, mit dem Musiker, der wieder den kennt und so ergibt sie halt dann, ja, ergeben sich Sachen, die im Vorfeld einfach nicht planbar waren. Es war eine Mischung aus konsequent einen Weg gehen, in der Hoffnung, dass zufällige Begegnungen irgendwas Positives abwerfen.
Und in Kombination damit auch die Gabe, quasi das eine vom anderen zu unterscheiden oder zu erkennen, wann macht es Sinn oder wo ist eine Chance da?
Schau, also man lernt dann schon abzuwiegen, was könnte jetzt wichtig sein für mich. Wenn man jetzt so am Anfang ist, dann macht man ja eh alles. Ja, man schafft auch alles. Wenig Schlaf und dann spiele ich da am Samstagabend, dann spiele ich am Sonntagvormittag durch den Proben und am Nachmittag ist schon wieder irgendwas zum Spielen und dann ist Unterricht und alles macht man. Und irgendwann muss man, also wir sind ja so in der Mitte unseres Arbeitslebens. Irgendwann muss man dann schon ein bisschen haushalten oder irgendwann gefreut dann gewisse Dinge auch nicht mehr. Ja. Natürlich lang Hochzeiten gespielt auch und Taufen gespielt und so und alles gemacht. Und irgendwann muss man sagen, okay, das tue ich jetzt nicht mehr. Ich versuche ein Gespür zu entwickeln dafür, was bringt mich weiter und was macht mich zufrieden. Es geht ja mir im Leben nicht nur darum, dass ich, weiß nicht, dass ich weiterkomme im Sinne von, ich würde jetzt, es müssen nur größere Bühnen sein, es müssen, natürlich war das super, aber das Wichtigste ist doch, dass einen Spaß macht, was man tut. Und wenn das jetzt nur den ganzen Tag Klavierspielen wäre, ohne dass wer zuhört, dann wäre das auch fein. Ja, natürlich braucht man irgendwie eine Reputation von außen und es muss auch Energie zurückkommen, aber es geht für mich nicht nur darum, meine Karriere jetzt im Sinne von Geld und Messbarkeit, was jetzt Publikum betrifft, voranzutreiben.
Wobei wahrscheinlich auch du den wirtschaftlichen Aspekt nicht aus der Acht lassen darfst oder kannst, weil es geht auch darum, dass du wahrscheinlich deine Rechnungen bezahlst und dass du deinen Lebensstandard quasi erhalten kannst oder dein Leben in dieser Art leben wirst, das heute gern vorstößt. Aber würdest du jetzt sagen, auch vielleicht die Hörer, die vielleicht mit Musik oder in dem Bereich nichts zu tun haben, aber das trotzdem für sich selber in einem anderen Bereich sich da wiederfinden, dass diese Qualität einfach vorherrscht, also durch das, was der Spaß macht, oder kommen wir eigentlich wieder zurück zu dem, was dein Papa gesagt hat, Ratio versus Emotion?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Kapitel, also das zu tun, was einen Spaß macht, finde ich schon wahnsinnig wichtig. Im Wissen, dass das, wie ich zuerst selber gesagt habe, nicht immer Spaß machen kann. Das heißt für mich, meine Theorie ist diesbezüglich, dass es eine Mischung ist aus Spaß machen. Und ja, manchmal muss man halt auch Dinge tun, die jetzt nicht zwingend nur im momentanen Gefühl entsprechen. Es ist eine Mischung aus allem. Ich bin sehr optimistischer Typ und bin der Meinung, wenn man mit sich selbst im Klaren ist, dann streut man so oder dann streut man das im wahrsten Sinne des Wortes aus, dass sich der Weg ökonomisch ausgewirkt. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Auch wenn es oft viel Nachjustieren braucht und viel Flexibilität braucht, aber ich glaube schon, dass sie im Wesentlichen das schon ausgeht. Oder man im Wesentlichen sehr viel daran arbeiten kann, dass man dieses berufliche Feld, das man eingeschlagen hat, einfach so positiv wie möglich gestaltet. Wenn jetzt jemand Tischler wird, heißt es ja nicht, dass er nur das und das tut innerhalb dieses Bereichs, sondern er hat ja innerhalb dieses Begriffs Tischler zum Beispiel wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo er seinen Fokus drauf legt. Natürlich hat jeder die Lehre und dann vielleicht eine Meisterprüfung. Und das ist alles nicht lustig, nur. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich zu meiner Uni-Abschlussprüfung hingefahren bin und gesagt habe, ja, super, jetzt habe ich die Abschlussprüfung. Oder das Hearing, das ich jetzt gemacht habe letzten Dezember. Da bin ich ziemlich zerstört hingefahren. Also es kann nicht alles Spaß machen. Aber es breitet sich dann schon das Positive und der Optimismus aus. Und dann ist, glaube ich, das Wirtschaftliche, das ist nie nebensächlich. Aber das geht sich dann, glaube ich, aus.
Also ich persönlich glaube auch so an das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, wenn mir meine Arbeit zu 80% überwiegend Spaß macht, gibt es zu 20% Arbeiten, die halt lästig sind oder die man machen muss, die das Ganze bedingt und so weiter. Und wenn dieses Verhältnis ungefähr gewahrt ist, glaube ich, dann bin ich da ganz bei dir, dass das sich auch ausgeht. Wenn es sich natürlich ins andere Verhältnis umschlägt, dass dann 80% lästige Sachen sind und nur mehr 20% Spaß dabei, muss man sich wahrscheinlich fragen, ist das das Richtige oder kostet es mir zu viel Energie oder Aufwand, das weiter zu betreiben?
Das ist vollkommen richtig und diese Situationen habe ich aber auch schon gehabt, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt gar nicht mehr. Ich sitze nur mehr vor dem Computer und dazwischen renne ich unterrichten, mehr oder weniger unvorbereitet und sitze mich dann gleich wieder vor dem Computer und natürlich muss ich meine Steuer machen, natürlich muss ich mein Fahrtenbuch schreiben, natürlich muss ich Veranstalter kontaktieren, die natürlich sich oft nicht zurückmelden, es ist ein bisschen ein Märchen, dass man glaubt, man ruft 10 Veranstalter an und macht sie 10 Konzerte aus. Du ruft 10 Veranstalter an und du machst dir vielleicht eins aus, wenn es gut läuft. Und das andere ist, die andere Energie verpufft, zumindest temporär. Und es hat schon oft die Momente gegeben, wo ich mir dachte, was tue ich eigentlich? Ich bin da eigentlich freiberuflicher Künstler, Pianist und Komponist und weiß Gott was alles, was mache ich eigentlich? Und dann ist es schon so, dass ich dann schon einmal Leute von außen draufschauen habe lassen und gesagt habe, okay, ich muss immer zu wem gehen, mache Coaching oder ja, lass einfach wen draufschauen, damit sich dieses Ding wieder ordnet und lass mir da helfen dabei. Ich war schon mehrmals in der Situation, wo ich mich kurz einmal nicht mehr so ausgesehen habe.
Hat dir das dann wieder zu mehr Klarheit oder Sicherheit oder was war dann die Qualität, die du dadurch zurückgekriegt hast?
Klarheit. Klarheit und letztendlich ein Weg, gewisse Dinge wegzulassen, gewisse Dinge auch zu ignorieren. Und man kommt in so einen Strudel rein, in so einen unnötigen Strudel, wo man dann Dinge auf einmal so wichtig nimmt, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und das hat mir schon sehr geholfen, wieder den Fokus darauf zu legen, hey, blend das aus, mach das, was dir Spaß macht. Dann habe ich glücklicherweise, das ist auch wieder Vor- und Nachteil, meinen Bandscheibenvorfall, der mir relativ schnell, relativ klar signalisiert, hey, du machst permanent was, was nicht du bist. Und dann fängt es zum Zwicken an. Und teilweise ordentlich. Dann streckt es mir auch wieder mal eine Woche nieder. Und dann liege ich immer dumm und dann denke ich wieder nach und dann ist es schon wieder sehr reinigend. Ja, bringt mich dann wieder zurück auf die Spur.
Körperliche Symptome sind ja quasi eine Folge von psychischen Themen, die sich halt dann im Außen zeigen. Und wie du sagst, oder du erkennst das eh richtig, weil du da eine Erfahrung hast damit, dass da einfach das auch was sagen will und das quasi als ein Warnsignal ist über das, hey, nimm dir mal zurück und überlege mal, was tust du und was ist gerade gut oder was ist gerade nicht gut für dich. Und das erlebe ich in meiner persönlichen Praxis natürlich auch, dass Menschen kommen mit Symptomen, die halt irgendwie Beschwerden haben. Und durch das Coaching kommst du dann auch wirklich wieder zum Punkt, wo man sagt, okay, das ist halt jetzt nur tatsächlich das Symptom, aber die Ursache liegt halt woanders und dann kannst du das natürlich auch wieder gut bearbeiten. Was mich noch interessieren hat, war bei dir mal der Moment, wo du tatsächlich gesagt hast, ich hau einen Hut drauf, ich lass bleiben und ich bin jetzt ein Maurer.
Naja, Maurer ist ein bisschen blöd mit meinem Kreuz. Na, so richtig, dass ich mir gedacht habe, nein, ich hau jetzt komplett, also so ein richtiger Breakdown war eigentlich nie. Weil, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch jetzt, aber weil Musik einfach trotzdem so eine Kraft hat. Ich habe mich so oft aus wirklichen Downs entweder ausgeübt oder auskomponiert. Das hat mir schon so oft gerettet und wieder zurück auf die Spur geholfen, dass nie jetzt der Punkt da war, wo ich gesagt habe, ich hau jetzt alles da rein. Oder auch das Unterrichten, wie ich gesagt habe, das man halt gibt, das man einen Aufdruck gibt, wo ich auch was zurückkriege. Nicht immer, aber du kriegst, es ist doch schön, wenn du was lernen kannst. Und insofern hat es den Moment eigentlich nie gegeben, ich habe sicher den Ausspruch ein paar Mal getätigt, zu Freund oder zu meiner Lebensgefährtin oder was auch immer, dass ich gesagt habe, passt was, jetzt reicht es mir bald einfach. Aber das war nie hundertprozentig ernst gemeint, weil am nächsten Tag bin ich schon wieder da gesessen am Klavier und habe einfach gespielt oder geschrieben.
Da würde ich nur gerne nachfragen, ob du für dich so verorten können hast, ob das auch so ein Glaubenssatz ist, der man ja oft in sich tragt, nicht aufgeben im Sinne von, wenn ich das jetzt aufhöre, wo ich schon so viel investiert habe, dann bin ich ja gescheitert und dann bin ich irgendwie auch vielleicht in der Außenwahrnehmung, dann ist der Spender, der was probiert hat, aber eh nicht geschafft hat und sich das nicht eingestanden hat. Das ist ja auch was oft uns antreibt und uns irgendwie an einer Sache bleiben lässt, die, wie es so schön heißt, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, steig ab. Würdest du jetzt aus einer gewissen Perspektive oder aus der Reflexion sagen, das hat auch einen Anteil oder ist das bei dir überhaupt kein Thema?
Na schau, es ist schon ein kompliziertes Thema für mich, das Thema des Scheiterns.
Das war eine Folge von Zielgeher, dem Podcast, mit dem du Wissen in Erfolg verwandelst. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.